Funktioniert. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wieder schön, jetzt in die Runde zu schauen. Die Stühle sind gut gefüllt. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich darf nahtlos weitermachen. Wie steigen wir denn ein? Wer von euch weiß, zu laut? Wer von euch weiß, was ein Compiler ist? Ah, eine immerhin, aber ganz wenig. Habe ich auch nicht anders erwartet. Also ich erkläre es euch mal kurz. Compiler ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um Computer zu programmieren. Compiler besteht aus einem Frontend und einem Backend. Das Frontend ist zuständig für lexikalische, syntaktische, semantische Analyse des Quellcodes und generiert daraus einen dekorierten Syntaxbaum. Weihnachtsbaum? Nein, Syntaxbaum. Das Backend ist dann für die Code-Generierung zuständig, also nicht Code, sondern Code. Und der Assembler kann dann schließlich ausführbaren Maschinencode erzeugen. Okay, habt ihr was verstanden?
Nein.
Habe ich nicht anders erwartet. kein Problem. Ja, also so hätte ich das in der Vorlesung an der Hochschule gemacht. Das wäre dann auch nur die Einleitung ins Thema gewesen und dann hätten wir das in allen Details vertieft. Also muss ich es anders versuchen, wenn ich euch erklären will, was ein Compiler ist. Dann würde ich vielleicht sagen, ein Compiler ist so etwas Ähnliches wie ein Dolmetscher. Dolmetscher, wisst ihr, der kann von einer Sprache in die andere übersetzen. Und damit ein Computer jetzt versteht, was ein Mensch geschrieben hat, ein Programm, das der Computer ausführen soll, muss der Compiler dieses Programm wie ein Dolmetscher übersetzen in die Sprache, die der Computer versteht. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Gut, sehr gut. Aber wenn jetzt meine Studenten da wären, dann würden die sagen, Herr Einlein, also so einfach kann man das ja nicht sagen. Das stimmt ja in so und so vielen Details nicht, was Sie da gerade behauptet haben. Compiler, Dolmetscher, da gibt es jede Menge Unterschiede, das stimmt nicht wirklich. Ein Compiler zum Beispiel kann immer nur von einer Sprache in die andere übersetzen und nicht andersrum. Ein guter Dolmetscher kann in beide Richtungen übersetzen. Ein guter Dolmetscher kann auch fehlerhafte Sätze übersetzen, die nicht ganz grammatikalisch korrekt sind. Das kriegt er auch hin. Ein Compiler kann das schlicht und einfach nicht. Also, jede Menge Fehler im Detail. Trotzdem haben wir jetzt, glaube ich, eindrücklich gesehen, dieser Vergleich ist natürlich hilfreich. Er hilft euch jetzt als Informatik-Laien einfach zumindest ein grobes Verständnis zu haben, was ist ein Compiler. Das heißt, auch wenn da manche Dinge jetzt falsch sind im Detail, ist es trotzdem nützlich und hilfreich. Ich mache vielleicht noch einen zweiten Vergleich, dann könnt ihr noch mal einen anderen Aspekt verstehen. Ein Compiler ist auch so etwas Ähnliches wie eine Kaffeemühle. Eine Kaffeemühle mahlt aus groben Kaffeebohnen feines Kaffeepulver. Wenn man Kaffeebohnen direkt mit heißem Wasser übergießt, da passiert, glaube ich, nicht viel. Da kriegt man nicht wirklich Kaffee, das bleibt mehr oder weniger heißes Wasser. Die geben da nicht viel von ihrem Aroma ab. Deswegen muss man sie erstmal fein zerkleinern, in Pulver mahlen und wenn man das dann mit heißem Wasser übergießt, ja, dann kommt das Aroma zur Entfaltung, dann erfüllt das Ganze seinen Zweck. Genauso muss jetzt ein Compiler wieder hergehen und das Programm, was eben der Mensch geschrieben hat, das ist für den Computer sozusagen zu grob. Er muss das erstmal schön zerkleinern in ganz, ganz feine Bestandteile und die füttert er dann dem Computer und dann funktioniert die Sache. Okay, auch hier ist natürlich im Detail wieder vieles falsch und jetzt könntet ihr auch noch sagen, ja wie jetzt, was ist jetzt ein Compiler? Ein Dolmetscher oder eine Kaffeemühle? Also beides gleichzeitig geht ja irgendwie schlecht. Trotzdem habe ich versucht, einfach mit verschiedenen Vergleichen euch jeweils verschiedene Aspekte von der gleichen Sache zu erklären. Und auch wenn diese Vergleiche praktisch nicht zusammenpassen, ist jeder für sich dann doch hilfreich, euch ein Verständnis zu geben. So, wofür jetzt dieses ganze Zeug über Informatik und Compiler? Ich bin immer noch bei meinem Thema vom letzten Mal. Ihr erinnert euch, Gott der Schöpfer. Und ich möchte noch mal ein paar Gedanken darüber heute sagen. Und ich dachte mir, ja, vielleicht ging es Gott ja so ähnlich, als er vor vielen tausend Jahren versucht hat, den Menschen seine Schöpfung zu erklären. Und deswegen dachte ich mir, versetzen wir uns doch mal zurück in die Zeit von Mose, wie es damals vielleicht gewesen sein könnte.
Gut, das. Herr, ich bin's, Mose! Weißt du, was Cooles passiert ist? Ich habe endlich meine 4 Bücher fertig geschrieben. Alles, was ich erlebt habe. Vom Anfang der Auszug aus Ägypten durch die Wüste, die Gesetze. Endlich sind die Bücher fertig. Cool, oder?
Wow, schön, Mose. Ja, ich habe schon gesehen, wie du die letzten Monate fleißig gewesen bist. Finde ich echt gut, dass du das jetzt mal alles aufgeschrieben hast, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und wenn es immer nur mündlich weitergegeben wird, weißt du ja selber, wie die Sachen dann so verfälscht werden. Also echt klasse, bin stolz auf dich.
Ja, also zu dem Stichpunkt mit Verfälschen, die Leute wollen halt wissen, was vor Ägypten passiert ist. Ah. Weil, naja, also die erzählen halt, dass Josef uns in die Sklaverei gelockt hat.
Was? Josef hat euch in die Sklaverei gelockt? Das kann ja wohl nicht sein. Oje, ich glaube, man muss die Geschichte von Josef auch mal ordentlich aufschreiben, damit man sieht, wie das wirklich war, dass er das Volk vor dem Hungertod bewahrt hat und die Sklaverei doch erst viel später gekommen ist.
Ja, und das ist halt nicht das Einzige. Die wollen auch noch wissen, wie diese große Flut passiert ist. Also die anderen Völker um uns drumherum sagen ja, dass die Götter ihre Badewanne haben überlaufen lassen. Aber Herr, ich weiß natürlich, dass du der einzige Herr bist und es keine anderen Götter neben dir gibt. Aber wie ist sie denn passiert?
Wie ist denn die Flut passiert? Ja, also definitiv nicht, indem meine Badewanne übergelaufen ist. Mir ist vielleicht der Zorn übergelaufen über die Menschen damals. Also ich glaube, das müssen wir auch aufschreiben, damit es die Menschen mal richtig wissen, wie das war.
Ja, und dann wollen sie halt auch noch wissen, wie Himmel und Erde geschaffen wurden und die Sterne, Planeten, Sonne, Mond.
Aha. Ja, ich weiß schon, die anderen Völker verehren Sonne, Mond und Sterne auch als Götter, ja. Müssen wir vielleicht auch mal aufschreiben. Ja Mensch, Mose, was machen wir denn da? Ich glaube, du musst noch ein 5. Buch schreiben. Oh. Besser gesagt, vielleicht ein 1. Buch, was einfach alles beschreibt, was war vor diesen 4 Büchern, die du schon geschrieben hast.
Na gut, okay. Dann, ja, ich habe was zu schreiben. Dann, wie ist es denn losgegangen?
Wie ist es losgegangen? Ja, stimmt, du warst ja selber gar nicht dabei. Dann muss ich dir jetzt die Dinge der Reihe nach erzählen.
Okay.
Also, ich fange mal an mit den Dingen, die ganz am Anfang waren, als noch überhaupt kein Mensch dabei gewesen ist.
Mhm.
Und dann die Geschichten von Abraham und Isaac und Jakob, die sollen sie dir dann selber erzählen. Da machen wir einfach himmlische Skype-Interviews und dann kannst du die da ausfragen, okay?
Okay.
Also, du hast was zu schreiben, dann fang doch mal an.
Mhm.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Yep.
Und die Erde war wüst und leer.
Warte. Komplett leer?
Ja, am Anfang war alles komplett leer. Es gab überhaupt nichts. Es gab einfach nur mich. Und dann haben wir lange zusammen überlegt, wie wir Himmel und Erde ganz genau gestalten wollen.
Warte, du sagst, du bist der Einzige und dann kommt plötzlich wir? Was heißt denn jetzt wir?
Naja, ich und mein Sohn und der Heilige Geist.
Du hast einen Sohn? Den kenne ich noch gar nicht.
Ach so, stimmt, das wisst ihr ja noch gar nicht. Und eigentlich solltet ihr das im Moment auch noch gar nicht wissen. Also vergiss es wieder. Also ich habe nachgedacht, okay? Ich habe mehrere Ewigkeiten nachgedacht und überlegt und alles ganz genau überlegt und geplant, bevor ich es dann in die Tat umgesetzt habe. Du musst dir vorstellen, die ganzen Naturkonstanten, Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Ruhemasse des Elektrons und so weiter, die müssen haargenau aufeinander abgestimmt sein, bis auf die letzte Nachkommastelle, damit Leben überhaupt möglich ist.
Ich weiß nicht mal, wie das alles geschrieben wird. Noch verstehe ich es auch nicht.
Naja, jetzt lass mich mal weitererzählen und dann überlegen wir, wie du es aufschreiben kannst. Schließlich habe ich es mir dann wie folgt gedacht. Also, das Universum besteht aus Milliarden von Galaxien. Eine Milliarde sind 1000 mal 1000 mal 1000, einfach 10 hoch 9.
Okay, ich war noch nie so gut in Mathe, aber yep.
Naja, also gut. Jede Galaxie besteht dann wieder aus ganz vielen Sonnensystemen. Und jedes Sonnensystem besteht aus einer Sonne und vielen Planeten und Monden.
Viele Sonnen? Ich dachte, es gibt nur eine Sonne und einen Mond.
Ach, mein lieber Mose, ja, du hast natürlich recht. Das, was ihr als Sterne bezeichnet, sind in Wirklichkeit doch auch nur Sonnen in anderen Sonnensystemen.
Aber die Sonne sieht doch viel größer aus. Das kann nicht sein.
Ja, die Sterne sind so klein, weil sie viel weiter weg sind. Du musst dir vorstellen, die sind viele tausend Lichtjahre entfernt und deswegen schauen sie ganz klein aus.
Aber die Sonne ist doch am Himmelszelt festgemacht und der Mond und die Sterne alle am Himmelszelt.
Ach, du liebe Zeit, das Himmelszelt, ja, das gibt's doch so auch nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und nebenbei, wenn wir schon dabei sind, die Erde ist übrigens auch keine flache Scheibe, wie ihr immer denkt, das ist eine Kugel. Und dass die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht und im Westen wieder untergeht, liegt auch nicht daran, dass die Sonne sich bewegt, sondern dass die Erde sich dreht.
Eine Kugel, die Erde. Also eine Kugel ist rund. Und wenn ich oben bin und jemand anders unten ist, dann fällt er runter.
Nein, deswegen habe ich doch mir doch die Gravitation ausgedacht. Der fällt nicht runter und der meint natürlich, dass er oben ist und du unten bist. Aber ich sehe schon, das ist vielleicht wirklich alles ziemlich schwer zu verstehen. Und wenn ich mir recht überlege, sind all diese Dinge vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die sollen die Menschen nach dir im Laufe der Jahrtausende selber erforschen und entdecken. Ich bin schon gespannt, wie sie staunen werden, wenn sie dann zum Beispiel feststellen, dass sich die Erde bewegt und nicht die Sonne. Oder dass der Mond gar nicht selber leuchtet, sondern nur von der Sonne angestrahlt wird. Vielleicht machen wir es jetzt doch so, wie dieser Professor da in Günzburg mit seinem Compiler. Aha. Ich erkläre dir jetzt ganz, ganz einfach nur die allerwichtigsten Dinge.
Okay.
Und ich lasse ganz viele andere Sachen weg, die nicht so wichtig sind, auch wenn dadurch vielleicht stellenweise ein falsches Bild entsteht und die Menschen dann irgendwann etwas überheblich sagen werden, ach, das im Schöpfungsbericht ist doch alles falsch. Also, jetzt schreib mal wieder.
Okay, okay.
Wo waren wir stehen geblieben? Die Erde war wüst und leer, gell?
Yep.
Dann schreib mal weiter. Und Gott sprach, es werde Licht.
Yep.
Und es wurde Licht.
Mhm.
Und Gott sah das Licht, dass es gut war.
Yep.
Hey, du bist ja richtig schnell. Kannst du stenografieren, oder?
Klar, nach den vier Büchern.
Ah, okay. Und Gott schied das Licht von der Finsternis.
Mhm.
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht.
Okay.
Da wurde es Abend und es wurde Morgen ein Tag.
Ja.
Ja, ich glaube, das muss genügen zu dem ersten Tag. Eigentlich gäbe es ja über das Licht schon wieder so viele interessante Dinge zu sagen, von Wellenlängen und Spektralfarben und Lichtbrechung, wie der Regenbogen entsteht, aber ja, ich habe jetzt gesagt, wir lassen das alles weg, das sollen Sie dann selber rausfinden.
Ja, Herr, du könnt mir vielleicht morgen weitermachen, ich bin schon ganz wirr, also mehr okay. Schaffe ich heute einfach nicht.
Mehr schaffst du heute nicht?
Nee.
Also gut, wir haben immerhin den ersten Tag geschafft, dann sehen wir uns morgen wieder. Mach's gut, lieber Mose.
Gut, bis morgen.
Wo ist mein Glas hingekommen? Okay, was will ich euch mit dieser zugegeben natürlich erfundenen Geschichte sagen? Viele Menschen sagen heutzutage, den biblischen Schöpfungsbericht, den kannst du doch vergessen. Erde als flache Scheibe, Himmelszelt irgendwie so oben drüber, Sonne, Mond und Sterne sind da dran gemacht. Das ist doch längst widerlegt. Und dann gibt es ja auch noch zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte, die so in den Details vielleicht gar nicht hundertprozentig zusammenpassen, so wie vorhin meine zwei Vergleiche für den Compiler. Bisher kann ich auch als gläubiger Mensch noch sagen, okay, zugegeben, einverstanden. Das Bild, das da so rüberkommt, ist einfach nicht mehr mit der heutigen Naturwissenschaft kompatibel. Und ich denke, wir sollten da als Christen auch nicht den Fehler machen und sagen, ah, die Bibel hat aber doch recht und sie muss einfach recht haben. Und dann gehen wir her und biegen die Aussagen so lange um, bis sie dann doch einigermaßen zur Wissenschaft passen. Ich bin der Meinung, dass wir uns damit eher unglaubwürdig machen und auch unser gesamtes Glaubenszeugnis damit nicht wirklich glaubwürdig machen. Aber meistens gehen die Menschen heutzutage dann gleich noch einen Schritt weiter und sagen, ja, die gesamte Bibel kannst du eigentlich vergessen, ist historisch vollkommen unzuverlässig und unglaubwürdig. Und da würde ich dann aber sagen, stopp. Also, wenn dann im Alten Testament später eben die Geschichte vom Volk Israel erzählt wird, dann bin ich der Meinung, ist es historisch genauso zuverlässig und glaubwürdig wie irgendeine andere weltliche Geschichtsschreibung über die alten Ägypter oder die alten Griechen oder das Persische Reich. Oder wenn dann im Neuen Testament über das Leben von Jesus auf der Erde berichtet wird, dann ist es historisch genauso zuverlässig und glaubwürdig wie zum Beispiel die römische Geschichtsschreibung aus der damaligen Zeit, als zum Beispiel Cäsar über seinen gallischen Krieg geschrieben hat. Und zum Thema Schöpfung bin ich persönlich der Meinung, dass es sowieso nie Gottes Absicht war, uns da in der Bibel naturwissenschaftliche Details zu offenbaren. Ich habe versucht, eben mit dieser Geschichte es einfach so darzustellen, ja, wenn Gott es damals versucht hätte, all die genialen Details zu erklären, die er sich natürlich gedacht hat, die Menschen wären doch vollkommen überfordert gewesen. Das hätte ja niemand damals verstanden. Wir meinen jetzt heute, dass wir alles verstehen. Ich denke, wir verstehen natürlich viel, viel mehr. Wir haben unheimlich viel erforscht, wir haben unheimlich viel herausgefunden. Aber ich denke, es gibt auch immer noch unheimlich viel zu erforschen. Und ich bin gespannt, wann die nächste bahnbrechende Erkenntnis kommt, die dann wieder alles oder vieles, was wir bisher für gesichert halten, vielleicht über den Haufen wirft. Vor gut 100 Jahren ist es passiert mit der Theorie von Einstein, die alles, was damals etabliert war, doch ziemlich ins Wanken gebracht hat. Und jetzt meinen wir irgendwie, ja, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Naja, sind wir gespannt. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass es Gottes Absicht war, jetzt hier naturwissenschaftliche Details über Galaxien und Sonnensysteme und sonst was zu offenbaren. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er gesagt hat, ja, das sollen die Menschen im Laufe der Zeit selber herausfinden. Dazu habe ich ihnen schließlich einen Verstand und einen Forscherdrang gegeben. Ich denke, dass Gott im Schöpfungsbericht eigentlich viel wichtigere Dinge uns offenbaren will, geistliche Wahrheiten. Ja, was zum Beispiel? Wenn wir in den Schöpfungsbericht reinschauen, natürlich lesen wir da mal als Kernaussage, dass eben Gott der Schöpfer von allem ist. Er hat Himmel und Erde gemacht, er hat alles Leben geschaffen. Und das heißt eben auch für uns persönlich dann, wir sind kein zufälliges Produkt einer zufälligen oder gottlosen Evolution. Wir sind wirklich von Gott gewollt. Jeder Einzelne, so wie er hier sitzt, ist von Gott geschaffen, von Gott geplant, von Gott gewollt. Du bist auch nicht nur Produkt jetzt eines biologischen Vorgangs, der damals zwischen deinen Eltern geschehen ist. Du bist wirklich von Gott gewollt und geschaffen. Und dann sagt Gott im Schöpfungsbericht immer wieder, und siehe, es war gut. Und ganz am Schluss, nachdem er dann den Menschen geschaffen hat, sagt er sogar, es war sehr gut. Und das gilt auch für dich persönlich. Gott hat dich sehr gut geschaffen. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das, finde ich, sind doch viel wichtigere Dinge als diese naturwissenschaftlichen Details. Ja, oder was lesen wir noch im Schöpfungsbericht? Gott richtet von Anfang an einen Ruhetag ein. Weil er selber dann schließlich am siebten Tag geruht hat, hat er gesagt, und die Menschen sollen auch immer am siebten Tag ruhen und nicht arbeiten. Eine super Idee, eine lebenswichtige Idee. Ein Unternehmer denkt jetzt vielleicht, Elmar, entschuldige, ich glaube, du weißt es besser, ein Unternehmer könnte ja vielleicht denken, wenn es diesen blöden Sonntag nicht gäbe, wo die Menschen frei haben, dann wäre mein Unternehmen noch produktiver und wir könnten noch mehr Umsatz machen. Aber ich denke, jeder gute und kluge Unternehmer weiß natürlich schon, dass es nicht funktionieren würde, dass die Produktivität und Leistungsfähigkeit der Menschen im Gegenteil schlechter werden würde, wenn sie nicht mehr ausruhen könnten. Sie würden wahrscheinlich krank werden, schließlich sogar sterben, wenn man ihnen nie den Ruhetag geben würde. Von daher genial, dass Gott das von Anfang an praktisch in die Schöpfung reingelegt hat. Was lesen wir noch? Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Gott schuf ihn zu seinem Bild. Man bezeichnet ihn deswegen ja auch als die Krone der Schöpfung. Finde ich auch wichtig, dass der Mensch nicht nur ein höher entwickeltes Säugetier ist, wie es die Biologie sagt. Der Mensch ist was Besonderes. Tierschutz ist gut und wichtig und richtig. Tiere sind auch Geschöpfe Gottes und natürlich sollen die auch unter anständigen Bedingungen leben und nicht nur als Ware behandelt werden. Trotzdem, denke ich, gibt es noch einen entscheidenden Unterschied einfach zwischen Tieren und Menschen. Und manchmal fragt man sich schon, was in den Leuten vorgeht, wenn sie demonstrieren gegen das Schreddern von Küken, was natürlich schlimm ist, und gleichzeitig das Töten von Babys im Mutterleib hinnehmen oder vielleicht sogar fordern als Recht. Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen und er hat ihn geschaffen als Mann und Frau. Das heißt, das sind von Anfang an zwei verschiedene Geschlechter, die sich gegenseitig ergänzen. Wenn der Mensch insgesamt Gottes Ebenbild ist, dann heißt es für mich, dass in Gott einfach auch beides irgendwie vereinigt ist, beide Aspekte. Ja, und es gibt natürlich nur zwei und keine drei oder vier oder wer weiß wie viele. Und es ist, glaube ich, von Anfang an auch klar, Mann und Frau gehören zusammen und sie gründen eine Familie und nicht etwa zwei Männer oder zwei Frauen zusammen. Ja, und schließlich ein Gedanke vielleicht noch. Es heißt im Schöpfungsbericht, ich glaube insgesamt 10-mal, Gott schuf jedes nach seiner Art. Er schuf die Tiere auf der Erde, jedes nach seiner Art, die Tiere im Meer, jedes nach seiner Art, die Vögel, jedes nach seiner Art, schließlich auch den Menschen. Das heißt, es gibt von Anfang an Hunde, Katzen, Pferde, was weiß ich. Und ich stelle mir so vor, ja, da gab es vielleicht so, wie es ein erstes Menschenpaar gab, ja, Adam und Eva, ja, die sahen irgendwie aus, waren groß, waren klein, keine Ahnung, hatten helle Haare, hatten dunkle Haare, ich weiß es nicht. Aus diesem ersten Menschenpaar haben sich im Laufe der Zeit ganz, ganz viele, auch ganz unterschiedliche Menschen entwickelt. Mit heller Hautfarbe, mit dunkler Hautfarbe, großgewachsene Völker, eher kleinere Menschen, je nachdem. Ja, eben helle Haare, dunkle Haare, grüne Haare, lange Haare, kurze Haare. Aus diesem einen Menschenpaar konnten sich unterschiedlich, in gewissen Grenzen, unterschiedliche Menschen entwickeln. Und genauso stelle ich mir es mit den Tieren vor. Da gab es vielleicht ein erstes Hundepaar und daraus haben sich dann im Laufe der Zeit ganz, ganz viele verschiedene Hunderassen entwickelt, wie wir sie heute sehen. Riesige deutsche Doggen und klitzekleine Schoßhunde und gemütliche Bernhardiner und pfeilschnelle Windhunde. Es sind alles Hunde. Und tatsächlich kann man theoretisch die riesige Dogge mit dem winzig kleinen Schoßhund kreuzen und da entstehen lebensfähige Nachkommen, die auch wieder Hunde sind. Aber man hat noch nie einen Hund und eine Katze miteinander kreuzen können. Das funktioniert nicht. Da kommen keine Lebewesen dabei heraus. Ist für mich ein Indiz, kein Beweis, aber ein Indiz einfach für diesen Gedanken, Gott hat jedes geschaffen nach seiner Art. Und so wie ich letztes Mal schon ein bisschen erklärt habe, da kann dann Evolution im Kleinen passieren. So, es prägen sich unterschiedliche Varianten aus, kein Problem. Aber die Evolution im Großen, dass dann aus einer Art plötzlich eine ganz andere wird, funktioniert einfach nicht. Ja gut, und so könnte man jetzt weiter studieren. Lest mal den Schöpfungsbericht, nehmt euch ein bisschen Zeit, denkt einfach drüber nach, was spricht euch da persönlich an. Und ich glaube, da könnte man jetzt noch viele weitere wichtige Wahrheiten entdecken. Zum Schluss möchte ich den einen Gedanken nochmal betonen. Gott hat jeden von uns, Gott hat dich geschaffen. Ich fand es interessant, dass jetzt gerade am Freitag vorgestern, als ich nochmal überlegt habe, soll ich jetzt wirklich nochmal über Schöpfung sprechen, war in der Tageslosung der folgende Vers aus Psalm 119, Vers 73. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Und dann habe ich gedacht, okay, danke Herr, das nehme ich jetzt als Bestätigung. Und das ist, wenn du so willst, eigentlich auch meine wichtigste Botschaft heute. Das gilt für jeden von uns. Gottes Hände haben jeden Einzelnen gemacht und bereitet. Amen.